Herzlich willkommen für unser nächstes Panel, MRO, The Backbone of Aviation, haben wir Vertreter für den gesamten Lebenszyklus eines Aircrafts in Operations eingeladen. Moderiert wird das Panel von Ilkay Özkisaoglu, dem Social CEO bei Imbeo Passionate B2B Partnerships. Wir freuen uns, dass er unser Panel hier unterstützt. Freuen Sie sich auf 45 sehr interessante Minuten, die uns einen Einblick in die bedeutende Welt des MRO-Geschäfts geben. Wir heißen zu diesem Panel herzlich willkommen Herrn Heiko Holm, Managing Director und CTO der Condor Airlines und Managing Director der Condor Technik. Herrn Dr. Ottmar Pfänder, Executive Vice President of Programs, Defense and MRO bei der MTU Aero Engines AG. Herrn Andreas Mayer, Leiter Umrüstung und Wartung bei der Elbe Flugzeugwerke GmbH. Herrn Harald Gloy, Chief Operations Officer and HR Officer bei der Lufthansa Technik AG. Und Dr. Markus Fischer, Bereichsvorstandsmitglied Luftfahrt des DLR. Und natürlich Ilkay Özkisaoglu. Bitte, die Bühne ist Ihre.
The hard work of composites teams should be shouted from the rooftops. We're on a mission to give your solutions better visibility and reach, to make them more widely known in the market and gain the appreciation they deserve. To make lightweight construction and specialized technologies available to end users, as well as attract projects, customers, and talent, join our Composites Lounge community. The Composites Lounge community is open to entrepreneurs, C-levels, specialists, and managers who want to create a better world with their innovative composites and play a key role in the success of their company. So if you're a hidden champion who isn't sure how to best promote your work, join a supportive and innovative community which is focused on making composites achievements visible to end users. The Composites Lounge community celebrates and promotes the best innovations, lightweight construction technologies, and sustainable solutions in the automotive, aviation, renewable energy, oil and gas industries, and many more. Get involved at compositeslounge.com.
One, two, mic check. Jawohl, der funktioniert. So, einen wunderschönen guten Nachmittag. Liebe, ja, ich fange immer mit LinkedIn-Community an, aber es ist die ILA-Community auf der ILA-Stage hier in Berlin. Warum LinkedIn? Ich bin ein Community-Manager, Content-Creator auf LinkedIn. Und zwar komme ich aus dem Bereich Faserverbundwerkstoffe, Composites. Und zum Beispiel eine Airbus A350 besteht zu 50 Gewichtsprozent aus diesen Verbundwerkstoffen. Und es ist mir immer wieder eine Ehre, mit unseren besonderen Verticals, in dem Fall Aerospace, ein Panel hier auf der ILA durchzuführen, das dritte Mal. Freue mich zu dieser regen Beteiligung. Und ja, wir haben heute ein Thema. Ich möchte Ihnen kurz mal eine Geschichte erzählen. Und zwar gestern war ich beim Berlin Aviation Summit. Kennen Sie das? Mal kurz Hände hoch. War von Ihnen jemand dort gewesen? Einige heben die Hände hoch, jawohl. So, Berlin Aviation Summit, ganz, ganz klasse vom BDLI organisiert und auch vom DLR mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und auch Verkehr waren alle da. Aber ich fand, ein Thema war da, unterrepräsentiert. Es wurde hin und wieder erwähnt und dieses Thema holen wir heute für Sie mal ganz nach vorne. Es ist eines meiner leidenschaftlichsten Themen und zwar geht es um MRO. Wer weiß, wofür MRO steht? Weil wir gerade auch für LinkedIn aufzeichnen, einige heben die Hand. Ich komme aus dem Industriebereich, da sagen wir Maintenance, Repair and Operations, aber im Aviation-Vorsicht heißt es Maintenance, Repair and Overhaul. So, also vielen Dank, meine lieben Gäste. Wie läuft das Ganze hier ab? Wir haben eine Kamera aufgestellt. Diese wird hier aufgezeichnet. Falls Sie, vielen Dank, Mario. Mario hier ist ja auch aus Berlin, hat sich zur Verfügung gestellt. Falls Sie das Ganze nochmal in der Aufzeichnung sehen wollen, in LinkedIn am 29.06. um 11 Uhr werden wir das Ganze nochmal live on tape streamen. Dann können Sie das auch an Ihre Kollegen weiterleiten. Sie sehen, wir tun alles, um das Thema MRO nach vorne zu bringen. Gemeinsam mit unseren Diskutanten, die hier auch absolut für dieses Thema brennen. Wir haben drei Blöcke für Sie vorbereitet. Und zwar der Block 1, MRO hält die Welt in der Luft. Klarstand, Lebenszyklen, Modernisierung. Das ist unsere erste Runde. In der zweiten Runde sprechen wir über MRO als Industriekraft. Also viele unterschätzen, was für ein Geschäftspotenzial hinter MRO steht. Und das wollen wir heute auch gemeinsam erarbeiten. Insbesondere, weil wir hier in Berlin in der Hauptstadt sind, natürlich auch in Deutschland. Und dann im Block 3 gucken wir auch mal in die Zukunft. Und zwar, MRO ist ja wirklich ein, ja auch von der Digitalisierung, ein Hightech-Bereich mittlerweile. Und da haben uns unsere Gäste heute faszinierende Einblicke mitgebracht. Und ich freue mich total, das der Community eben heute auch darstellen zu können. Aber Engineering ist nicht nur Wissenschaft, es ist auch ein bisschen Kunst dabei. Und da werden wir auch dran reingehen. So, dann steige ich auch gleich ein. Herr Holm, Sie sind Managing Director Conda Airlines, CTO, und Sie haben auch die Technik unter sich. Klarstand, 99%. Wenn Sie das hören, was geht da in Ihnen vor?
Also ich kann schon auf jeden Fall bestätigen, dass 99% vielleicht ein Tick zu hoch gegriffen ist. Aber eins ist auch klar, Aviation oder Luftfahrt ist sehr reguliert. Da wird jetzt nicht so viel dem Zufall überlassen. Ich glaube, insofern ist das schon mal ein ganz positiver Aspekt. Wartungsereignisse, der zeitliche Horizont, all das ist geregelt. Die Qualifikation des Personals ist geregelt. Leider hat sich in den letzten Jahren ein Schlagwort breit gemacht, was unbedingt dieses letzte Prozent ausmacht. Das ist die Abhängigkeit entweder von der Zulieferkette, die seit Covid komplett zusammengebrochen ist, was es schwierig macht, eine Entwicklung hin zu lizenzierten Arbeiten und monopolisierten Produkten ist ein ganz schwieriger Aspekt für uns als Airline. Das drückt natürlich extrem auf die Kosten. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wir hatten vorhin schon eine kurze Debatte darüber, eine Airline ist leider am Ende der Nahrungskette. Also all das, was MAOs, Reparaturshops, Hersteller nicht leisten können, auch Airbus-Verspätung oder Boeing-Verspätung, muss eine Airline abfangen und irgendwie an den Mann bringen. Also insofern ist es schon der Druck immens auf dem letzten Prozent, ja, aber das ist das entscheidende Prozent.
Erlauben Sie mir kurz eine Nachfrage für unsere Community, die möglicherweise nicht so im Aerospace verhaftet ist. Ich rede so selbstverständlich von Klarstand. Habe ich mir jetzt so angeeignet, nachdem wir in unseren Proben auch über das Thema gesprochen haben. Für Menschen, LinkedIn-Mitglieder, die das Wort Klarstand nicht so kennen, wie könnten Sie das in ein, zwei Sätzen erklären und warum ist das für Sie so besonders wichtig?
Also für uns ist Klarstand, sind die Rahmenbedingungen richtig angelegt, sind die Voraussetzungen geschaffen, dass wir und mit unserem Geschäftsmodell uns im Markt bewegen können, auch im Wettbewerb bewegen können. Und wie gesagt, die Strukturen in der Aviation, die sind schon so angelegt, dass zumindest von den regulatorischen Voraussetzungen alles geschaffen ist. Wir müssen Regeln befolgen, da gibt es kein Wenn und Aber. Allerdings ist das letzte Prozent, was fehlt am 100% Klarstand, ist eben die Zulieferindustrie und da hängen wir am Tropf.
Wunderbar. Und dann kommen wir dann gleich auch zum Herrn Gloy. Von Frankfurt, Herr Holm, gehen wir nach Hamburg, richtig? Herr Gloy,
ja, genau.
Sie haben ein sehr breites Netzwerk. Wie stellen Sie denn in der Zukunft die Verfügbarkeit von MRO sicher? MRO, frage ich deshalb, ist ja auch schon labor intensive. Also da gehört Skills dazu, da gehört Manpower dazu. Wie stellt man sowas sicher?
Ja, also vielleicht einmal vorweg. Sie haben es gesagt, wir sprechen von Verfügbarkeiten. Also heute geht es darum, für Airlines eine Flottenverfügbarkeit sicherzustellen. Wir sind weg von den einzelnen Tasks hin zu gesamte Flotten müssen bereitstehen. Und da verbirgt sich Zelleninstandhaltung dahinter, Motoreninstandhaltung, also Engines, Komponenten, all das muss zusammenkommen. Das heißt, man muss schon das gesamte Spektrum idealerweise abbilden und das weltweit. Also auch die Kunden, Airlines konsolidieren, MRO muss da mitgehen, entsprechende weltweite Aufstellung. Dann geht es darum, die Flugzeuge auch in ihren verschiedenen Phasen, Lebenszyklus zu kennen und richtig zu bearbeiten. Flugzeuge kurz nach Indienststellung haben ganz andere Anforderungen oder verhalten sich anders als Flugzeuge, die 10, 15, 20, 25 Jahre oder älter sind. Das vielleicht einmal vorneweg. Und dann natürlich ist es das, es braucht Kompetenz, es braucht Erfahrung und die muss gesammelt werden können. Das heißt, es braucht viel Ausbildung, viel Weiterbildung, viel Erfahrungsweitergabe. Und da spielt bei uns Hamburg eine zentrale Rolle, aber eben auch mit einer weltweiten Aufstellung. Da sind wir von Hamburg bis Calgary, bis Manila in alle Richtungen vertreten. Und noch ein Stichwort, es braucht halt heute auch die Fähigkeit, mit all diesen Informationsquellen zu arbeiten. Ich meine, wir kennen das aus unserem privaten Umfeld, im beruflichen. In der MRO ist das nicht anders. Die Datenverfügbarkeit, die Datenquellen, die Datenströme werden mehr, werden vielfältig. In allen steckt etwas Sinnvolles drin oder etwas, was uns weiterbringt, was Effizienz schafft, was die Verfügbarkeit erhöht. Das zu kombinieren, richtig zu verstehen, auszuwerten, werten und zusammenzubringen, ist eine weitere Kernkompetenz, die immer wichtiger wird.
Vielleicht noch mal ganz kurz von Ihrem Branding her, Lufthansa Group, Lufthansa Technik, heißt aber nicht, dass Sie nur für Lufthansa arbeiten, sondern Sie haben auch international Kunden, Sie haben einige Länder genannt.
Also der weit, weit überwiegende Anteil unserer Arbeiten führen wir für Kunden außerhalb der Lufthansa-Gruppe durch. Das vielleicht einmal zur weit, weit, die überwiegende Mehrheit außerhalb der Lufthansa-Gruppe. Die Lufthansa-Gruppe mit ihren Airlines sind Kunden für uns, wie eine Menge andere auch.
Wunderbar, auch wieder was gelernt. Ja, Herr Pfänder, der Herr Bussmann sagte gestern, wir müssen die Servicebetriebe an die Airlines noch viel enger verzahnen. Sie hatten jetzt das Thema Innovationskraft mit reingebracht. Und das hat mich auch fasziniert, weil es gibt so Feedbackströme in Richtung Innovation. Wie ist es jetzt in der Motorenentwicklung? Was für Feedbackströme gibt es da zum Beispiel?
Genau, also wir bei MTU haben ja, sagen wir, die schöne Situation, dass wir unsere Produkte betreuen von der Entwicklung bis in den Aftermarket. Wir sehen die Entwicklungssachverhalte, wir sehen die Produktionssachverhalte, was lässt sich produzieren, was nicht. Und wir sehen ganz viel im Aftermarket, was kommt letztendlich zurück. Für uns ist es wichtig, dass wir diesen Learner aus dem Aftermarket auch wieder nach vorne ins Produkt bringen. Zum einen natürlich immer, wenn es darum geht, die nächste Generation von Triebwerken zu entwickeln, was ist der Learner aus dem Bestehenden. Wir haben heute das Thema Haltbarkeit zum Beispiel von Triebwerken, weil in der letzten Generation sehr viel auf Fuel Consumption konzentriert wurde. Das sind Themen, die bringt man wieder vorne in die Vorauslegung ein und schaut, dass die nächste Entwicklung eben vielleicht ausgeglichener läuft. Das ist ein Thema. Das zweite ist, bei einem laufenden Programm Schadensfälle zu analysieren. Geht auch um das Thema Datenanalyse, zu verstehen, wie entstehen Schadensfälle, in welchen Regionen der Welt passiert was und dann wieder Teile zum Teil modifizieren, um eben diese Themen im laufenden Betrieb oder für die laufende Flotte auszugleichen. Also da gucken wir, dass wir den Feedback-Loop hinkriegen, die Leute miteinander vernetzen und sicherstellen, dass die Informationen von der MAO wieder zurückfliegen in die Entwicklung.
Herr Pfänder, haben Sie da mal so ein greifbares Beispiel, das Sie uns mal kurz illustrieren könnten? So ein Motor ist ja hochkomplex, von Elektronik, Hydraulik, Verbrennung ist ja alles dabei.
Genau, die Entwicklung dauert ja lange, da wird auch viel getestet, aber man kann nie die Realität ersetzen. Also wenn die Triebwerke dann im Feld sind, passieren Dinge, die man vorher nicht vorwegnehmen konnte. Und so ein typisches Beispiel ist zum Beispiel Erosion. Also man sieht, dass da Schadensfälle entstehen im Flugbetrieb, die vorher nicht absehbar waren. Und dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel Erosion Coating aufzubringen, auf Teilen, was auch passiert, um eben zu verhindern, dass der Schadensfall sich nach vorne ausbreitet.
Da könnten wir auch wieder stundenlang darüber sprechen. Erosion versus Fatigue wäre auch wieder ein Thema. Aber jetzt kommen wir mal zum Herrn Meyer, Elbe Flugzeugwerke. Herr Meyer, Leitung, Umrüstung und Wartung fällt in Ihre Zuständigkeit rein. Also ich habe ja manchmal den Eindruck, gestern habe ich von Lars Wagner gehört, der A330, der hat wieder so ein, ja, eine Renaissance erlebt, die gerade. Die Flugzeuge scheinen ja gar nicht mehr zu altern. Also was ist da Ihre Rolle dabei?
Ja, also zu altern würde ich jetzt nicht sagen. Wir sehen Flugzeuge, die altern. Das ist auch genau unser Geschäft, die Flugzeuge eben instand zu setzen und zu warten. Wir sind hier ein Base-Maintenance-Spezialist. Für uns ist vor allem dieses Thema Retrofit relevanter geworden. Und das liegt vor allem daran, dass eben die Hersteller, die Flugzeughersteller nicht mit dem Ausliefern ihrer Flugzeuge nachkommen. Aufgrund dessen sind die Airlines gezwungen, ihre Flugzeuge natürlich länger zu betreiben. Und dann stellt sich natürlich irgendwann auch die Frage, liefert der Hersteller zeitnah oder muss ich im Zweifel 4-5 Jahre auf mein Flugzeug warten? Und dementsprechend steht dann häufig eben eine Investition in die Kabine an. Und das ist zum Beispiel das Geschäft, auf das wir uns unter anderem in Dresden konzentrieren. Wir haben die Fähigkeit, im A380, im A330 und auf dem A320 im Grunde die komplette Airbus-Familie und gerade im A380, die eigentlich schon totgesagt war, sehen wir, dass sie jetzt eben wieder fliegt, weil eben nicht ausreichend neue Kapazität in den Markt kommt. Ja, zusätzlich machen wir noch Frachterumrüstungen, das heißt, wir rüsten Passagierflugzeuge zu Frachtflugzeugen um. Das passiert meist, wenn die Flugzeuge 18 oder 24 Jahre alt sind und dann natürlich auch in der Passage vielleicht nicht mehr so gefragt. Im Moment laufen wir mehr oder weniger, was die Umrüstung angeht, leer und sehen, dass ein höherer Bedarf in der Maintenance und letzten Endes in der Kabinenmodifikation besteht. Weil, wie schon gesagt, die Flugzeuge in der Passage verbleiben. Darum kann ich im Grunde diese Aussage nur bestätigen. Die 330 ist ein Arbeitstier, denke ich. Das können andere hier in der Runde sicher besser beurteilen als ich. Aber ja, hat sich bewährt.
Ja, dann gehen wir mal ganz kurz nochmal zu Ihnen zurück, Herr Hohen. Der A330, der ist bei Ihnen heavy im Einsatz.
Ja, also wir fliegen bei der Condor die neue Variante, die A330 Neo 900. Ist schon ein ganz modernes Flugzeug, modernes Triebwerk, ein bisschen angerüschte Außenhaut, ein bisschen neuen Flügel, aber es ist ein Arbeitstier geworden. Also wir sind der Operator, der weltweit dieses Flugzeug am meisten fliegt. Ja.
Also man sieht lange entwickelte Flugzeuge haben nach wie vor sehr, sehr gute, auch in Next Generations gute Chancen. Herr Fischer, Sie waren jetzt gerade schon vorher in einem Panel. Also der Herr Fischer ist richtig warm gelaufen, was Panels angeht. Schönen Dank, dass Sie auch hier von der DLR mit dabei sind. Ja, wie würden Sie jetzt die Grenzen eines MRO-Systems sehen? Und was kann die Wissenschaft dazu tun? Sie sind ja sehr wissenschaftlich auch unterwegs. Und MRO, wir haben es gerade von Herrn Fender gehört, am Reißbrett, ja, entwickeln ist möglich, aber die Praxis dann, ja, wir haben ja ständig Warm-Kalt-Zyklen, verschiedenste Längen von Flügen. Wie würden Sie Maintenance, das System Maintenance unterstützen können, also aus wissenschaftlicher Sicht?
Also erstmal müssen wir das nicht im Konjunktiv sagen, wir unterstützen das System. Und das DLR steht ja für angewandte Forschung. Und wir haben eigentlich spätestens seit 2017 erkannt, und wir haben ja auch Vertreter hier, haben wir ja in Hamburg ein MRO-Institut gegründet, also praktisch schon vor rund 10 Jahren, und gehen das Thema tatsächlich ganzheitlich an, indem wir einfach gesagt haben, über eine Technologiefolgeabschätzung des gesamten Lebens, im gesamten Lebenszyklus des Flugzeuges betrachten wir, wo sind Schwachstellen, wo können wir effizienter werden und gleichzeitig auch mit einer Lebenszyklusanalyse, die auch heute hilft, indem wir sagen können, wo helfen wir denn den MRO-Betrieben, wo helfen wir hier den Flugzeugherstellern, wo helfen wir den Airlines, um noch effizienter die Flugzeuge betreiben zu können. Das haben wir schon zu einem großen Anteil. Jetzt fragten Sie, wie kommt man denn aus diesem theoretischen Ansatz in den praktischen Ansatz und wo sind die Grenzen? Es ist mittlerweile so, dass wir im DLR, wir haben Prüfstände, realitätsnahe Prüfstände, die wir auch zusammen, nicht nur mit den Triebwerksherstellern, aber auch mit den Flugzeugherstellern betreiben. wo wir tatsächlich Bauteile, beispielsweise Triebwerksbauteile, unter realistischen Bedingungen thermisch, mechanisch, chemisch testen, unter den realen Lastbedingungen, und können dann oder versuchen dann mit den Herstellern eben in Richtung vorhersagbarer Wartung und Lebensdauervorhersage zu sagen, so lange kann sowas halten bei dem und dem Betriebszustand. Oder aber wir gehen jetzt einen Schritt weiter und sagen, welche andere Materialkomposition, Beschichtungen, Kühlstrategien können wir anwenden, damit wir so ein Bauteil länger am Leben halten und eben für die Betreiber effizienter gestalten. Da sind wir dran. Aber um mit den Worten vom Harald Gleu zu sprechen, wo sind denn die Grenzen? Das ist tatsächlich mit der Datenverfügbarkeit. Es ist nicht so, dass es zu wenig Daten gibt. Es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Daten, die wir rund um das Flugzeug sammeln. Es geht darum, eine Datenverfügbarkeit herzustellen und eine Symbiose, eine Datenfusion dieser Daten so intelligent herzustellen, dass wir daraus was rauslesen können. Das sind zurzeit die Grenzen, die wir in dem System sehen.
Dann frage ich mal ganz konkret nochmal bei der DLR nach. Einfach mal eine Einschätzung zwischen den Leistungen, die Sie für die OEMs, die Hersteller machen, und für MRO. Ist es ausgewogen oder ist das immer noch herstellerlastig? Wie kann ich mir das vorstellen?
Nö, also das ist, wir sind da natürlich offen für beide Fraktionen, ja. Und idealerweise natürlich im Einklang miteinander. Wir hatten gestern ja das Thema Time on Wing. Wenn wir jetzt bei den Triebwerken bleiben, ist vielleicht zu kurz hier und da. Dann ist das natürlich eine Sache des Flugzeugherstellers, der Airline und des Triebwerksherstellers. Und das versucht man natürlich ganzheitlich problematisch anzugehen. Ne?
Ja, also absolut gut, wenn das ausgewogen ist und Sie das in der Kombination sehen. Wir hatten eben den Eindruck, dass MRO noch viel zu wenig in der Sichtbarkeit ist und in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber gut, dass die DLR da absolut der Favorit ist. So, das war's jetzt mit dem Block 1. Vielen Dank erstmal für die Insights für den Block 1. Kurzer Hinweis, wir machen zum Schluss, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, Frage und Antworten. Und deswegen geht es auch gleich jetzt weiter in Block 2. Wir sind ja hier in der Hauptstadt, Deutschland ganz vorne, MRO als Industriekraft. Herr Holm, Frankfurt, die Skills in Deutschland, die Fähigkeiten, die da sind, wie wichtig sind die für Sie?
Also wie vorhin angedeutet, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man von jemand anderem abhängig ist. Also ganz entscheidend sind infrastrukturelle Voraussetzungen, entscheidende Qualifikation des Personals. Ich glaube, wir als Condor, Condor Technik, sind da relativ gut aufgestellt. Wir haben uns für den Weg entschieden, Schlüsselfunktionen, ob es Personal oder Infrastruktur ist, uns selbst zu helfen und nicht in Abhängigkeit von anderen zu sein. 50% unseres gesamten Netzwerkes läuft über Frankfurt. Insofern muss die Wartung an den Flugzeugen Kurz- und Mittelstrecken, aber auch im Langstreckenbetrieb funktionieren, damit wir unser Versprechen, welches wir an die Kunden gegeben haben, an die Passagiere gegeben haben, auch erfüllen können. Das können wir nicht garantieren mit Partnern, nicht unbedingt mit Partnern. Wir haben sehr gute Partner, unter anderem auch die Lufthansa Technik, aber an der einen oder anderen Stelle ist Hilfe zur Selbsthilfe geboten, erst recht, wenn es um infrastrukturelle Themen geht am Frankfurter Flughafen. Insofern, wir machen auch jetzt unsere eigene Ausbildung, was dann die Qualifikation und Standards der neuen Kollegen angeht. Insofern nach vorne raus wollen wir zumindest sicherstellen, dass wir alles dafür getan haben, die beeinflussbaren Stellgrößen in der Hand zu haben und zu dirigieren, am Fahrersitz zu sein und nicht darauf zu hoffen, dass jemand etwas für uns tut.
Herr Holm, vielleicht mal kurz off-topic. Also ich finde ja Ihr Lanyard genial. Also das ist wirklich Branding auf allerhöchstem Niveau. Also für die, die es von vorhin nicht sehen können, kennt ihr diese Streifenoptik der Condor? Die hat Herr Holm hier an seinem Lanyard. Also wunderbar. Herr Gleu, Deutschland ist ja führend in MRO. Diese Fähigkeiten, wie wurden die denn so aufgebaut? Wie würden Sie das bewerten?
Also vielleicht noch mal kurz ein Wort zu zuvor, was ist MRO und wie wichtig ist MRO?
Gerne.
Mir wäre das echt nochmal ein Anliegen, hier klar zu sagen, für die Vorstellungskraft, der jährliche Markt wertmäßig für MRO weltweit ist genauso groß wie der Markt für neue Flugzeugbestellungen. Das vielleicht nochmal zur Einordnung.
Absolut wichtig.
Nicht von einem Nebenthema, sondern wirklich von Kern. Und da drin spielt Deutschland durch verschiedene Unternehmen und Marktteilnehmer wirklich eine führende Rolle. Und ich glaube, das können wir auch mit Fug und Recht sagen, aber das gilt es halt auch weiterzuentwickeln, zu pflegen, damit das auch so bleiben kann. Wir sind zum Beispiel mit über 10.000 Arbeitsplätzen allein in Hamburg vertreten. Die Kollegen alleine, auch wie sie hier sind, mit etlichen weiteren. Und wir sind im Gesamtdeutschland mit MRO vertreten, also wirklich ein Schwergewicht. Heiko Holm hat es eben auch schon gesagt, es geht natürlich um Weiterqualifizierung. Wie bleiben wir an den Technologien dran? Wie ermöglichen wir, dass unsere Mitarbeiter dann auch weiterqualifiziert werden können auf die nächsten Technologien? Wie ist der Zugang zu Dokumentationen, zu Manuals, dann entsprechend auch IP, damit wir entsprechend auch Hand anlegen können? Dann kommen wir auch wieder zum Datenthema. Die Grenzen waren angesprochen. Viele arbeiten an diesen Grenzen und viele im Gesamtsystem schauen natürlich auch, wo kann jeder Beteiligte seinen Vorteil eben auch daraus ziehen, auch sein Geschäft draus machen. Und deswegen möchte ich hier auch nochmal ein ganz tolles Plädoyer ausdrücken für die Airlines und für uns als MRO-Industrie, da würde ich sagen, sehr eng beisammen, dass diese Daten nutzbar bleiben, dass die Airline, dass der Betreiber eine Chance hat, sein Flugzeug, Motor und alles, was noch dazugehört, zu verstehen, datenseitig, um eben auch zukünftig noch sich selbst helfen zu können aber und auch mit MRO-Providern Hand anlegen zu können. Das sind Dinge, die gerade bearbeitet werden und wo auch ein Stück Entwicklung und auch ein Stück Kräfte messen passiert. Und das ist auch für Deutschland wichtig, dass wir halt diese Fähigkeiten erhalten. Dann gehören natürlich Klassiker dazu und das meine ich sehr, sehr wichtig. Wir feiern morgen in Hamburg bei Lufthansa Technik 70 Jahre Berufsausbildung. Berufsausbildung ist und bleibt wichtig. Das fängt nach wie vor bei den Fähigkeiten an, die junge Menschen lernen, an Flugzeugen, Komponenten, Engines auch Hand anlegen zu können. Mit all den Entwicklungen, die wir beschrieben haben, aber diese Skills brauchen wir weiterhin. Das heißt, diese vermeintlichen Basic-Themen, die ja auch politisch stark diskutiert werden, sind auch für uns als MRO-Industrie wichtig, damit das in Deutschland so stark bleiben kann, wie es ist.
Also Herr Gleu, ganz, ganz große Klasse. Dann machen wir gleich mal ein Call to Action, wie es in LinkedIn heißt. Wenn Sie Student sind oder vielleicht auch eine Job-Rotation durchführen wollen, hier in der Luftfahrtindustrie, habe ich gestern gehört, werden 7.000 Menschen gerade rekrutiert. Ich weiß nur nicht, ob das nur in Deutschland ist oder darüber hinaus. Auf jeden Fall, der Markt wächst, Aviation wächst und ja, statt an einem Mercedes rumzuschrauben, an so einer Turbine, das ist doch sicherlich auch was. Ja, und dann Daten sammeln, Software, ganz wichtig.
Absolut. Und gemeinsam können wir das über den gesamten Lebenszyklus hier darstellen. Also jeder kann da einsteigen an jeder Stelle, von Entwicklung, Entwurf, Testen, Betrieb, wieder das Ganze zurückbringen, die Erfahrungen, die gemacht werden, das Ganze weltweit. Also auch wir alle stehen ja nicht nur für Deutschland, sondern auch für ein weltweites Netzwerk. Also da sind so viele Standorte, Länder dabei, in denen wir vertreten sind, wo man rotieren kann, Erfahrung sammeln kann. Also die Industrie ist super spannend.
Hochspannende Tätigkeiten. Herr Pfänder, dann kommen wir dann auch gleich mal vielleicht jetzt haben wir die Human Resources, gehen wir nochmal, die Innovation haben wir auch besprochen, gehen wir mal in die Wettbewerbsfähigkeit. Wie kann denn MRO helfen, Deutschland in Aviation wettbewerbsfähig zu machen?
Gut, also erstmal nochmal betonen, wir sind wirklich in der attraktivsten Branche, in der man sein kann. Wir wachsen, wir haben super integrierte Arbeitsplätze weltweit, hohe Vernetzung und das ist auch ein wichtiges Thema. Wir machen bei der MRO, würde ich mal sagen, die Hälfte der Wertschöpfung heute in Deutschland, die Hälfte im Ausland, überall auf der Welt. Deutschland ist ein Stück Innovationstreiber. Wir machen hier zum Beispiel Reparaturentwicklung, wenn es darum geht, Bauteile länger am Leben zu halten. Aber wichtig in der MRO ist auch ganz massiv das Thema Prozessentwicklung. Wie kann ich MRO betreiben? Wie mache ich es effizient? Wie kann ich den Stundenaufwand reduzieren, wenn ich so ein Triebwerk zerlege, wieder zusammenbaue? Wie kann man Bauteilschäden vermeiden, indem man Prozesssicherheit einbringt? Da ist Deutschland natürlich ein wichtiger Treiber, aber wir haben das weltweite Netzwerk. Wir versuchen natürlich aus allen Standorten Ideen einzubringen, aufzunehmen und letztendlich die Standorte gemeinsam und voneinander lernen zu lassen. Das ist ganz wichtig. Wir haben in Deutschland natürlich das Thema, dass wir eher Hochlohnstandort sind. Das ist Druck auf die MAO, weil es eben noch laborintensiv ist. Das heißt, hier müssen die Ideen, die Innovationen kommen, um effizienter zu werden. Und dann rollen wir das im Netzwerk aus und nutzen es gemeinsam. Und neben dem, was wir als MTU innerhalb unseres eigenen Netzwerks machen, haben wir auch ganz starke Kooperationen in den Netzwerken mit den OEMs. Wir haben ja auch gemeinsame Aktivitäten, zum Beispiel beim GTF, wo die ein Netzwerkprinzip wirklich ist, dass man voneinander lernt, dass man Best Practices ausrollt im Netzwerk, um letztendlich das Gesamtprodukt am Ende effizienter zu machen. Also das sind viele Prozesse veranlagt, da kann man natürlich immer noch besser werden. Aber dadurch, dass wir global agieren, dass wir von der ganzen Welt letztendlich Informationen kriegen, wie sich Triebwerke in der Welt verhalten, diesen Learner dann im Netzwerk wieder zu verteilen und zu sagen, wir lernen miteinander und gemeinsam, um effizienter zu werden, das ist sehr stark verankert.
Sehr gut. Dann heißt das ja, dass Sie dieses Knowledge Sharing auch aktiv betreiben, international, aber dann auch der Standort Deutschland da eine aktive Rolle auch im Knowledge Sharing ist.
Genau, also vielleicht nochmal, das ist auch eine Option für die Menschen, international tätig zu werden. Ja. Knowledge Sharing geht natürlich über Daten, das geht über Systeme, das geht über Prozesse, aber ganz stark auch über den Austausch von Menschen und die Erfahrung, die ein Mensch mitbringt, die Qualitätsanspruch, den wir hier in unseren Firmen produzieren, den exportieren wir natürlich auch in unsere internationalen Standorte.
Herr Mayer, Base Maintenance in Deutschland. Sie sagen, Sie haben jetzt den A380, ein paar Varianten auch im Retrofit. Naja, nach so großen Volumen hört sich das ja jetzt im Maintenance nicht so an.
Ja, man muss der Ehrlichkeit halber, und das haben wir vorhin auch schon gehört, eingestehen, dass die Maintenance, wenn wir über Airframe-Maintenance sprechen, eben noch sehr, sehr stark personalgetrieben ist und personalintensiv. Und da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Asien hat in den letzten 40 Jahren dort massiv aufgeholt. Die Qualität ist gut, die dort aus Asien kommt in der Maintenance. Kostenseitig sind die natürlich ferne unterliefen. Und auch die Flexibilität, die sie in Asien mitbringen, sorgt eben dafür, dass vor allem die großvolumigen Checks, also gerade diese Labor-Intensive-Checks, eben nach Asien und Middle East gehen. Und wir müssen uns, wenn wir über Airframe-Maintenance reden, eben wirklich spezialisieren. In Dresden haben wir uns eben auf die A380 konzentriert und haben ja auch eine Nische, weil es eben nur 4 Maintenance-Provider weltweit gibt. Und durch die Krise in Middle East momentan natürlich hier auch nochmal ein Anbieter mehr oder weniger ausgefallen ist, weil es eben momentan dort auch keinen Versicherungsschutz für die Airlines gibt. Das heißt, wir haben momentan volle Hallen, was die A380 angeht. Aber wie schon gesagt, die Differenzierung für uns ist, um überhaupt in dem Wettbewerb bestehen zu können, eben vor allem auch Digitalisierung für uns als einen der Schlüssel zu sehen, der wird unser Problem nicht grundsätzlich curen, sage ich mal. Aber wir sind überzeugt davon, zumindest am Standort Dresden, dass wir dort einen Produktivitätssprung von 25% hinbekommen. Wartung, der Name trägt schon in sich, kommt von Warten. Wir warten sehr viel auf Ersatzteile, auf Reparaturlösungen, auf Mitarbeiter, die dann zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort mit ihren Fähigkeiten dann auch den nächsten Arbeitsschritt machen können. Wir warten auf Kundenfreigaben, wir warten auf andere Themen. Und hier geht es wirklich darum, diese Prozesskette eben dann auch wirklich beherrschbar zu machen, transparent zu machen und die Digitalisierung für sich zu nutzen, um diese Abläufe eben weitestgehend zu automatisieren, zu simulieren und damit natürlich eine höhere Einlastung der Mitarbeiter zu gewährleisten und natürlich letzten Endes auch die Liegezeiten für den Kunden etwas stabiler zu machen, weil wir müssen auch ehrlich sein, in Deutschland haben wir eben nicht diese flexiblen Arbeitszeitmodelle, wie das vielleicht in Asien oder anderen Ländern ist. Samstag, Sonntag wird immer schwierig, Feiertag wird immer schwierig, wir zahlen hohe Zulagen und in dem Kontext bin ich etwas kritisch, aber ja, wenn man sich den Gesamt-MAO-Markt anguckt, ist das ein Riesenmarkt. 50% geht an die Triebwerksinstandhaltung. Ich würde sagen, das andere Drittel geht weitestgehend an die Komponentenreparatur. Und dann verbleiben vielleicht noch 7% im Airframe-Maintenance. Das ist so der Bereich, in dem wir sind. Und insofern müssen wir, wenn wir Wartungsfähigkeiten am Standort Deutschland aufrechterhalten wollen, sehr, sehr stark in dieses Intellectual Property und eigene Fähigkeiten, Reparaturlösungen entwickeln.
Na gut, A380 ist ja auch eine Hausnummer. Also von daher kann man dann auch stolz sein, dass das in Deutschland, in Ihrem Fall in Dresden, vermute ich mal, in Dresden am in den Elbe-Flugzeugwerken dann auch stattfindet. Ja, Herr Fischer, müssen wir in MRO denn noch investieren oder ist es so ein Selbstläufer? Das heißt, die Industrie, die sieht da einen Use Case, amortisiert in Investitionen oder müssen wir da von der Politik, von der Regierung vielleicht auch Unterstützung in dieser Richtung noch mehr einfordern? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich denke, wir sind gut abgestimmt. Forschung, Industrie, Klein- und Mittelstand. Wir arbeiten auch gemeinsam daran, dass das Thema MRO präsent ist, auch in der Luftfahrtstrategie, wie wir sie heute hören werden. Was wir aber sehen, ist halt zwei neue Bereiche, die uns da betreffen. Zum einen wollen wir die zukünftigen Flugzeuge mit höherer Elastizität ausstatten. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen über nichtlineare Strukturen. Wir wollen die Triebwerke mit immer höheren Drücken, mit höheren Temperaturen fahren, was natürlich auch mit einer höheren Belastung einhergeht. Wir wollen die Flugzeuge stärker elektrifizieren. Da müssen wir natürlich gucken, wie wirken sich Hochvolt-Leitungen etc. pp. Auf Strukturen aus und so weiter. Also von den Designprinzipien neue Bestrebungen, die aber auch neue Herausforderungen im MRO-Bereich bringen. Und auf der anderen Seite sehen wir halt eben, das geht natürlich überwiegend die MRO und die Airline-Betreiber an, Engpässe in den Lieferketten, Verfügbarkeit von Materialien etc. pp., neue Regularien, beispielsweise zur Vermeidung nass chemischer Prozesse und so weiter in Richtung Klimaverträglichkeit. Und all das baut natürlich ein Spannungsfeld auf, wo wir sagen, da müssen wir sogar noch mehr tun für das Flugzeug der nächsten Generation. Also insofern, das Forschungsfeld ist auf keinen Fall erschöpft. Im Gegenteil, das muss noch aufgebaut werden.
Absolut. Dann freuen wir uns auf die Strategie, die dann heute Nachmittag hier auf der ILA präsentiert wird. Und von hier aus mein Call to Action an die Politik ist, nehmen Sie sich der Maintenance Repair Operations an. Die Flugzeuge können immer wieder abgegradet werden. Die fliegen immer weiter, immer länger. Jetzt kommt der Airbus A350 ULR. Das sind schon richtig lange Strecken. 23 Stunden in der Luft ist schon eine Menge Zeit. Herr Fischer, wir bleiben bei Ihnen. Jetzt machen wir die zweite Runde, haben wir abgeschlossen. Liebe Community, jetzt gehen wir in den Block 3. Jetzt wird es technisch. Wer von Ihnen kommt denn aus dem Engineering? Mal kurz Hand hoch, dass ich ein Gefühl bekomme. Ah, das sind schon etliche, das ist gut. Ja, jetzt geht es um Hightech nämlich. Maintenance ist auch Hightech und es ist Ingenieurskunst, Zukunft, Digitalisierung haben wir gerade gehört und Innovation. Herr Fischer, digitale Zwillinge. Ich stelle mir das halt immer so in einem Flugzeug so schwer vor, aber das muss ja möglich sein. Was ist da die neueste Entwicklung und wozu brauchen wir vom Flugzeug einen digitalen Zwilling?
Ja, wir hatten das im vorigen Panel auch schon bereits angesprochen. Die Idee ist tatsächlich, virtuelle Abbilder nicht nur einzelner Komponenten oder Hauptkomponenten zu machen, sondern tatsächlich des gesamten Flugzeuges. Daran arbeiten wir, um natürlich nachher eine Vorhersagbarkeit zu machen für ein Flugzeug, für Komponenten entlang des gesamten Lebenszyklus. Das ist die Idee. Und jetzt gehen wir schrittweise eben aus der physikalischen Welt in eine virtuelle Welt, indem wir sagen, wir versuchen zum Beispiel das Verhalten eines Bauteiles mehr und mehr im Rechner zu simulieren, das Shape dafür herzustellen und eben auch suchen wir die Möglichkeit, eben diese virtuellen Bauteile auch virtuell zu testen. So, das hört sich einfach an, ist es aber nicht, denn man muss natürlich das, was man da rausbekommt, natürlich erstmal vergleichen, validieren, verifizieren, und jemand, der nachher die Qualitätskontrolle macht oder uns begleitet in der Zertifizierung, uns Glauben zu schenken. Und das ist die große Herausforderung, dass wir sagen, wir wollen das tun, zusammen natürlich auch mit den Herstellern, um die Vorhersagbarkeit zu erhöhen, um die Schnelligkeit voranzutreiben, mit dem wir praktisch Forschungsergebnisse in die Anwendung bringen, und eben auch die Verlässlichkeit. Ja? Und das sind die Treiber, die wir da machen. Also kurzum, ja, wir bauen virtuelle Abbilder fürs gesamte Flugzeug und jede Komponente auf.
Herr Mayer. Cabin Modifications bis zur Prozessautomatisierung. Bei MRO, wenn ich jetzt aus der Automobilsicht komme, sind ja die Stückzahlen ja doch übersichtlicher. Aber die Flächen sind ja riesig. Ja? Wie sehen Sie den Einsatz der Digitalisierung und ganz speziell dann im MRO? Wie hilfreich ist das? Was Herr Fischer so jetzt mit dem digitalen Zwilling, überzeugt bin ich, ja. Aber wie kann das dann in der Prozessautomatisierung und dann in den To-Dos der Werker umgesetzt werden?
Ja, also wir haben im Grunde zwei Schwerpunkte bei LB Flugzeuge. Das eine ist, wir rüsten Flugzeuge um. Das ist eher wie Flugzeugneubau. Das ist, was das wir planen können. Das sind regelmäßig sich wiederholende Tätigkeiten. Und über sowas haben wir auch schon nachgedacht, ob wir über unsere Designdaten sowas nicht auch visualisieren können. Auch über virtuelle Brillen und Ähnliches, was heute auch bei Airbus und Boeing im Fertigungsprozess durchaus auch schon üblich ist. In der Maintenance ist sowas sehr, sehr schwer, weil in der Maintenance habe ich ganz, ganz viele Abhängigkeiten und häufig habe ich auch nicht immer akkurate Daten. Also insofern glaube ich nicht an die digitalen Zwillinge innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre in der Maintenance, aber mit den neuen Flugzeugen und den 3D-Modellen, die vorhanden sind, sollte das kein Hexenwerk sein, sowas dann auch in den nächsten 15 Jahren auch in die Maintenance zu bringen. Für uns ist es eher die Prozessautomatisierung, die der Schlüssel ist, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben ganz, ganz viele Störimpulse und ganz, ganz viele Abhängigkeiten. Und wenn wir sowas eben clever digitalisieren, unsere Daten, sage ich mal, so aufbereiten, dass wir einzelne Arbeitsschritte in Abhängigkeit zueinander bringen können und unsere Produktionsplanung, Steuerung eben wirklich so vorempfinden können, dass die sich automatisch quasi optimiert, ich auf dem Einzelprojekt Whitespace reduziere, ich über Multiprojektmanagement immer meinen kritischen Pfad optimal bediene und letzten Endes auch meine Kapazitäten optimal einlaste, habe ich natürlich einen enormen Effizienzgewinn und vor allem kann ich auch auf unvorhergesehene Ereignisse viel besser reagieren. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, wir planen in jeder Schicht unsere Abläufe neu, weil wir jetzt viel zu viele Störimpulse haben, die uns immer wieder zwingen, neu zu planen. Und da kann Digitalisierung eben wirklich helfen, bringt die Stabilisierung. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Die Airlines wollen natürlich auch Datentransparenz. Das ist genau das, was anfangs angesprochen ist. Der MRO agiert, die Airline kriegt die Information häufig viel zu spät, dass hier ein technisches Problem ist, dass ich irgendwo einen Teil nicht ranbekomme. Wir gefährden damit den Klartext von 99%, diese In-Service-Reliability, weil wir nicht pünktlich liefern können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, eben vor allem auch den Kunden in unsere Datenwelt mit einzubinden und in den Datenaustausch zu gehen.
Herr Pfänder, wenn ich jetzt hier so höre, die Schichten werden jeweils einzeln geplant, das ist ja ein hoher Individualisierungsgrad. Wie kommen Sie dem als Motorenhersteller, Motorenwartung nach? Müssen Sie wirklich für jeden Kunden eine spezifische Lösung anbieten?
Also im Grunde tun wir das. Das ist, also klar, man muss immer unterscheiden, um was geht es, um das Einzelteil oder um die Flotte zum Beispiel. Aber was für uns schon ein wichtiges Thema ist, ist Flotten zu optimieren. Es hängt stark davon ab, wie ein Kunde operiert, welche Zyklen er fliegt, in welchem Umfeld er operiert, welche Strecken er fliegt. Und die Erfahrung, die dann zurückkommt quasi aus dem Feld, die Informationen, wie sich einzelne Triebwerke verhalten, die kann man dann wieder projizieren auf die Flotte, kann die Flotte neu planen, kann überlegen, wann sind die wichtigen Zeitpunkte, um Triebwerke abzunehmen und in den Shop zu bringen, wie sind die vertraglichen Zusammenhänge und kann damit quasi eine kostenoptimierte Flottenplanung machen. Dazu haben wir Tools entwickelt, die wir auch im Einsatz haben und mit unseren Kunden gemeinsam quasi abfahren und letztendlich versuchen, die Maintenance so zu optimieren, dass man eben den Teileaustausch reduzieren kann, dass man Teile zwischen Triebwerken zum Beispiel wechselt, je nachdem, was für ein Restleben ein Triebwerk hat, neue Kombinationen von Modulen letztendlich generiert, um so eben die Kosten für die Gesamtflotte runterzukriegen. Das ist sehr kundenspezifisch, das ist wichtig, aber sagen wir, die Grundprinzipien, die Logiken, die drinstecken, die sind natürlich gesammelt aus langer Erfahrung, aus Tausenden von Shop-Visits, die wir versuchen, da in die Zukunft zu projizieren.
Herr Gloy, wir machen, glaube ich, heute eine Punktlandung. Wir haben noch 4 Minuten, aber das bringen wir unter. Herr Gloy, wenn ich das so höre, wäre es jetzt nicht an der Zeit, Preventive Maintenance mehr nach vorne zu bringen? Oder sind Sie da schon mittendrin, statt nur dabei?
Ich glaube, da sind wir alle. Da sind wir alle mittendrin. Ja. Und als MRO-Provider wirklich mittendrin. Wir bilden das über die gesamte Kette inzwischen ab. An unserem Beispiel vorne anfängt, bei uns ist das System AMOS, Maintenance Engineering System AMOS. Dann Prädiktion, bei uns Aviatar. Dann gehen wir in die Arbeitsplanung und dann geht es runter wirklich in die Werkstatt oder in das Einzelevent am Flugzeug, am Motor, an der Komponente. Also das über die gesamte Kette durchzuziehen und da ist Prediction ein ganz wichtiges Element, das ist die Kunst und das ist der entscheidende Faktor, die Vorteile daraus zu ziehen. Die Einzelelemente sind wichtig, das aber auf so eine Perlenkette aufgereiht zu bekommen, das ist, glaube ich, dann die höhere Kunst. Dabei im Sinne, am Ende das nicht einzutreten zu lassen, dass Heiko Holm dann sagen muss, am Ende müssen wir am Ende der Nahrungskette nur höhere Kosten bezahlen. Darum geht es ja, das zu verhindern, mindestens zu dämpfen.
Also, liebe Community, ihr hört, welche Präzision und Tiefe auch im MRO steckt. Gestern beim Berlin Aviation Summit wurde die Swiss Clock als Metapher herangezogen, aber die kann man 1:1 hier übertragen. Ja, die Tiefe und Präzision ist enorm. Herr Holm, Sie haben jetzt die Ehre, den Abschluss zu machen. Und zwar wünschte sich die Panelistenrunde einen Ausblick. Und was erwarten Sie als Airline von der MRO? The stage is yours.
Ja, vielen Dank für diese Ehre. Ja. Ich glaube, es ist relativ einfach und wir haben es eben gerade auch nochmal gehört, am Ende der Nahrungskette zu stehen, ist häufig nicht so gut. Ja. Also erstens wünsche ich mir natürlich, dass wir weiter miteinander nach vorne raus auch gemeinsame Prozesse und Produktentwicklungen machen. Das Thema Digitalisierung ist bei uns auch ein ganz großes, das heißt Prozesstreue und daraus ableitende Automatisierungsschritte ist für uns auch ein ganz großes Thema. Nicht nur als Airline, auch als MRO innerhalb einer Airline. Was ich mir dort doch wünschen würde, und das ist auch, gebe ich auch noch zu bedenken, Deutschland auf der Headline ist zwar digitalisierungswillig, aber nicht unbedingt bereit. Ja, also was heißt das? Ich glaube, unsere Regierung spricht auch von vielen Digitalisierungen, aber wenn ich unser demografisches Abbild der Deutschland sehe, von den Kollegen, die auch in den Firmen überall arbeiten, dann ist das jetzt nicht unbedingt, dass der oder die 58-jährige Automatisierung und Digitalisierung als ersten Schritt sieht. Also das ist auch ein Thema Lernen über Zeit. Wenn wir jetzt weiter nach Asien gucken, da ist die Umsetzungsgeschwindigkeit in digitalisierte Produkte und Produktionsschritte doch deutlich schneller in der Umsetzung. Und das würde ich mir natürlich wünschen, dass wir hier auch den zweiten Gang einlegen und fahren. Wir haben die Themen alle auf der Pfanne, aber Predictive Maintenance sprechen wir persönlich schon, ich glaube, mindestens 6, 7 Jahre oder 8 Jahre von. Wenn wir gucken, wo wir stehen, ist das noch nicht so richtig ein Produkt, was man sagen kann, das rettet mich hier als Airline. Ja, also insofern würde ich mir wünschen, dass wir hier gemeinsam auch die entsprechenden Stellen, ob es nun Behörden sind, sprich auch EASA und LBA in Deutschland, dazu bringen, auch schneller Entscheidungen zu treffen. Es müssen ja immer auch entsprechende Zulassungen geschaffen werden. Insofern ist das mein Appell an uns alle, hier nochmal drüber nachzudenken, ob wir Dinge nicht noch beschleunigen können.
So, das war das Abschlusswort von der Condor Airlines, Geschäftsführer und CTO, der Herr Holm. Das war unser dritter Block und nochmal die Kernaussage steht auch hier auf dem Titelblatt. MRO ist the backbone of aviation. Herr Gloy hat es auch nochmal gesagt, sowohl die Erstausrüstung als auch MRO sind ungefähr vom Geschäftsvolumen her gleich, aber in Bewusstsein ist es noch nicht und ich hoffe, dass dieses Panel dazu beigetragen hat. Wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen. Das verlegen wir dann auf LinkedIn am 29.06. Mit diesem Panel habe ich Ihnen gezeigt, warum MRO funktioniert, warum es wirtschaftlich relevant ist, auch in Deutschland, und wohin sich MRO entwickelt, haben wir auch wunderbar hier herausgearbeitet. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag hier auf der ILA. Und meinen Panelgästen nochmal einen herzlichen Dank für diese ganz, ganz tiefen, präzisen und sehr, sehr wunderschönen Einblicke. Vielen Dank.
Ja, auch von mir herzlichen Dank. Danke, Ilkay. Danke Ihnen allen für diese wirklich sehr interessante Diskussion. Ich freue mich, dass Sie alle da waren und wünsche gutes Gelingen weiterhin und schönen Tag. Vielen Dank. Und bei uns geht es in circa einer halben Stunde weiter mit einem weiteren interessanten Panel. Hier wird heute 15.15 Uhr die heute veröffentlichte Luftfahrtstrategie vorgestellt und besprochen. Also seien Sie gerne dabei. Bis später.
Where people see thought leaders bringing up the latest topics and trends, particularly in the composites industry and advanced materials, we are seeing people working on sustainability and our future. To this end, thank you for listening to our Composites Launch podcast episodes on Composites 360 on Tour. With expert and engineering talks, online live stream panels, and panels at subject exhibitions, we are here to serve you with the latest content that is available in this industry. Whether it is reporting from the market front, like the aerospace or automotive OEMs, whether these are regional events spread all over the DACH region, Europe, or elsewhere in the world, we are here to cover those dialogues, presentations, and events in order to bring you the most creative ideas with the mission of creating sustainable value. Creating sustainable value means that we are connecting also the world with our partners. We invite you to join our Composites Launch Composites 360 on Tour on our digital channels. Be rest assured, Composites Launch brings you the brightest, the best, and the fastest topics on LinkedIn, YouTube, and here on your favorite podcast on a weekly basis. Stay tuned.
Thank you for being part of our show.
Thank you, thank you.
Volocopter is not longer about the future. We are bringing the air mobility in practical life, which truly everyone can use it in daily life. I would say that the future of the aviation is not only about moving many people, but also is about the giving individual freedom to move in smarter and cleaner and more direct way. So that's why the Volocopter is introducing all this to the passionate user.
And as you said, it's the emission-free flying, and that's exactly why we are here at Aero 2027. And you are strategically based in the whole A7, which is a lot of fuel cell, hydrogen, electric propulsion. So very good that you are placed here. Mario, my community is about composites, fiber-reinforced polymers. I think this one has a high content of composites. Tell us about it.
We have actually two type of eVTOL and multicopter. We have VoloCity and VoloXPro. Both are made by the composite carbon composite.
And the production will be in Germany?
We are based on Bruchsal, Germany.
So in Bruchsal, Germany, in the southern part of Bavaria,
yeah.
You have a very strategic location to the aerospace industry there, right?
Yes. We are only one at the moment as a eVTOL factory in Germany and in area, and I would say in Europe.
That's right, that's right. So let's talk about, now we have touched the materials, of course, let's talk about the air mobility. What type of use cases you have for the air mobility?
Type, we have actually for Volo X Pro, we are introduced the new model, which will be certified under DOF, and it will be with maximum takeoff of 600. And the business case, what we are targeting is for the private pilots, air clubs and the air schools.
Let me just explain the community. What we are seeing in our backdrop community is the Volocopter City.
This is the Volo City. Yes.
The Volo City. Okay. And you are the program manager of Volocopter Expo, which is not here right now.
So, we have two type of aircraft at the moment. We have several other projects which is coming later. But at the moment, as you see, this is Volo City, which will be certified under EASA. And we have Volo X Pro, which will be certified under DOF. DOF is German Ultralight Association. Mm-hmm, mm-hmm. And the maximum takeoff is 600.
600 kg maximum takeoff, yes. Yeah. And let me ask a practical question. Do we have a pilot sitting here in the Volocopter X Pro?
Yes, the Volocopter actually product in terms of the multicopter, we are producing manned aircraft, which it means that it fly with a pilot all the time. Mm-hmm, mm-hmm. We have the option for remote and autonomous version, but at the moment we are focusing on certified manned aircraft.
Your both models have different use cases. So the city is intra-city or connecting city to city.
And for the air taxi, because mm-hmm. it will be the EASA certified. Mm-hmm. And for Volo X Pro, it's more for more usage, it's for the pilot training.
Now, certification takes a long time, of course. Do you have a time schedule for us?
The certification, yes. We already prepared all needed to go to the last phase of the certification, and we hope that by end of 2026 we can certify the Volo X Pro and we can start production in 2027.
And when do we fly?
You're welcome to come to Bursal by end of I think September I would say September.
I'll
together.
Take that invitation by your word.
You're welcome.
And I will see you at Bursal. Thank you so much,
you're
Mario,
welcome.
For this
you're
interview.
You're welcome. Thank you.
Okay.
Thank you very much.
İlkay Özgüzoğlu at Aero 2026 with Composites 360 on tour. Materials, structures and engineering decisions. This is why I'm here, to cover you these decisions that have to be made regarding engineering, technology and sustainability. I'm İlkay. I focus on the engineering side of aviation. I'm mostly interested in how these things get to fly. The manufacturing side, technology and engineering. Innovations that make these gears fly. Real teams, real technology, real innovations. Composites, components and cutting-edge engineering, that's my world. Join me when we go into the details. Jets, components, communities, all in one place. The topics in aviation that are trending right now, of course, are sustainability, MRO, maintenance, repair, overhaul, and also retrofitting these planes. And all these have to be lightweight, of course. That's why we're here covering the stories for you from Aero 2026, ILA in Berlin, and maybe other places like Paris Air Show next year. Why are then aircrafts one of our major topics at the Composites 360 on tour coverage? Because these things are technical gears and they combine all processes that are in the lightweighting technology available. So whom do we service this for? If you are in the aviation industry, aerospace industry, but also in the automotive industry, all these parts that you are seeing here on the wings and on the winglets are made from composite materials, lightweight technologies. And we cover in the aviation, of course, not only the outside or the engine compartment, of course, very important is also the inside of the plane. And sizes, of course, start with the small to the mid-size range and to the large. Whether it is brokers or operators,
or MRO companies like Lufthansa Technik. These are part of our coverage. Follow along, we are just getting started. And we partnered up in the general aviation with the Jet Circle. And the Jet Circle is about?
The Jet Circle is the whole world of business aviation, bringing you most efficient propeller airplane or a nice business jet like this one behind us.
And I bring you engineering and components, technology with the Composites launch onto your feet. At the body of our newsletter, you will find all videos and YouTube and podcasts and get yourself a picture out of what's going on in the general aviation industry.